You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Herzlich willkommen. Es ist Donnerstag, der 23. November und damit wieder Zeit für die Antifa-Nachrichten. Auch diese Woche gibt es einiges, was für AntifaschistInnen wissenswert ist. Außerdem blicken wir auf den diese Woche Montag stattgefundenen Trans Day of Remembrance und das Gedenken in Halle zurück und schauen auf die Entwicklungen des Knockout 51-Prozess in Thüringen. Nach der allwöchentlichen Erinnerung an die Opfer rechter Gewalt der vergangenen Woche folgen die Veranstaltungshinweise, um euch Mut zur Veränderung zu machen. Aber erstmal zu den Kurzmeldungen. Los geht's. In der Kleinstadt Wemding im schwedischen Landkreis Donau-Ries in Bayern haben sich vom 17. bis 19. November rund 200 Reichsbürger zum sogenannten Zukunftskongress Deutschland getroffen. Laut Landesamt für Verfassungsschutz handelt es sich hierbei um eines der größten bundesweiten Treffen aus dem Spektrum der Reichsbürgerszene. Stattgefunden hat das Ganze in einem Hotel außerhalb von Wemding, in dem schon zwei frühere Reichsbürgertreffen stattgefunden haben und auch die AfD das Hotel in der Vergangenheit schon für Veranstaltungen nutzte. Das Treffen konnte vom Bürgermeister nicht verboten werden, da es ja eine geschlossene Veranstaltung auf Privatgelände sei. Samstagnacht gab es eine dreistündige Razzia, da gegen zwei der Teilnehmenden Haftbefehle vorlagen. Eine 57-Jährige wurde festgenommen und ein 66-Jähriger konnte den Haftbefehl durch Zahlung eines Geldbetrags abwenden. Außerdem hat ein weiterer Teilnehmer des Reichsbürgertreffens einen Journalisten angegriffen und im Gesicht verletzt. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Nach dem Austritt des Flügels rund um Sarah Wagenknecht als Reaktion auf die prekäre Lage der Partei Die Linke und auf den allgemeinen Rechtsruck will ein loser Zusammenschluss von rund 500 AktivistInnen unter dem Motto »Wir, jetzt, hier« in die Partei eintreten. Darunter sind Akteure mit verschiedensten Fokus wie Wohnungspolitik, Seenotrettung oder Klimabewegung. Sowohl auf Seite der Partei als auch auf Seite der neuen Mitglieder möchte man voneinander profitieren. Die Partei freut sich über neue Impulse und Aktive. Die AktivistInnen wollen die Basis stärken und ihre Themen von unten in der Partei schärfen. Aktive aus dem Umfeld von Wir jetzt hier betonen gegenüber dem neuen Deutschland, dass sie nie in einer Partei aktiv sein wollten, aber die Notwendigkeit durch schwache Umfrageergebnisse der Linken erkannt haben und nun ihr Know-how teilen wollen. Die solidarische Alternative für den Leipziger Stadtteil Taucher, kurz Saft e.V., veröffentlichte auf ihrer Website, dass es erneut zu Einschüchterungsversuchen gegen eine bei Saft e.V. aktive Person kam. Rechte Jugendliche hatten die Person am 3.11. in einer Straßenbahn bedrängt. Es kam zu Beleidigungen, Drohgebärden und die betroffene Person wurde angespuckt. Am 13.11. wurde die Person erneut von einer Gruppe Jugendlicher bedroht. Sie war gerade dabei, ihre Einkäufe aus dem Supermarkt einzupacken. Die Jugendlichen nahmen explizit Rückbezug auf die Einschüchterungsversuche vom 3.11. in der Straßenbahn. Der Person wurde verboten, weiterzugehen und gesagt, sie habe jetzt diese Bedrohungen zu erdulden. Ein körperlicher Angriff schien sich anzudeuten, jedoch kam eine aufmerksame dritte Person mit dem Auto zur Hilfe und lud die betroffene Person in ihr Auto, um sie sicher aus der Situation zu bringen. Der Vorfall reiht sich in eine Kontinuität aus rechtsmotivierten Angriffen und Einschüchterungen gegen Personen aus dem Umfeld von Saft e.V., sowie auch Linke und von Rassismus betroffen. Menschen in Taucher. Nun ein Beitrag über das Gedenken anlässlich zum Trans Day of Remembrance 2023, der diesen Montag am 20. November stattgefunden hat.
Wir sind heute hier auf diesem öffentlichen großen Platz, weil viel zu lange über diese traurigen Schicksale geschwiegen wurde. Es wurde der Grund verschwiegen, warum sie getötet wurden. Es wurde der Grund verschwiegen, warum diese Menschen erst zu Nichtmenschen erklärt wurden, damit andere damit leben konnten, sie aus der Welt getilgt zu haben. Und diese Zeiten sind vorbei. Auch deswegen sind wir hier. Wir sind sichtbar hier mit den Namen auf unseren Bannern. Über 340 Personen. In nur einem Jahr, weil sie trans waren.
Anfang der Woche war in Halle auf dem Marktplatz neben der Hirschapotheke zwischen Straßenbahnverkehr und Weihnachtsmarkt anlässlich des Trans Day of Remembrance eine Gedenkveranstaltung. Es ging den VeranstalterInnen nicht darum, viele Redebeiträge zu hören, sondern sichtbar zu sein. So wurden die Namen der im letzten Jahr verstorbenen Transmenschen eingesprochen und auf dem Marktplatz abgespielt, Das klang mitunter sehr emotional.
Rafaela Morales Isaias, 28 Jahre alt, ermordet. '23. Brasilien. Samantha Campana, 23 Jahre alt, ermordet. '30. Gracie Kelly, 43 Jahre alt, ermordet.
Später wurde sich dann halböffentlich in der Lernwerkstatt in den Frankischen Stiftungen getroffen.
Also auf der geschlossenen Veranstaltung wird es ein bisschen um Trostspenden innerhalb der Community gehen. Also für Menschen, die sich nicht so öffentlich mitten auf dem Marktplatz stellen möchten und naja, ihre Trauer oder ihre Wut ja, kundgeben möchten, ist es einfach eine Möglichkeit, um quasi nochmal innerhalb der Community, aber auch für Allies zusammenzukommen und ja, gegenseitig sich zu trösten, aber auch Gedanken ja, zu äußern. Also es wird zum Beispiel ein Open Mic geben an mehreren Stellen, wo Menschen sich äußern können, Geschichten teilen können, ihre Gefühle teilen können. Also ganz viele Sachen, die so dann aufkommen, weil es ja schon eine sehr emotionale Sache ist. Und das ist einfach quasi ein besserer Raum, um als Community wirklich zusammenzukommen. Und da geht es nicht unbedingt um Sichtbarkeit, so wie hier, sondern schon eher um, ja, ich will jetzt nicht Self-Care sagen, weil der ist ein bisschen abgedroschen, aber so einfach sich um sich selbst und um seine Freunde zu kümmern.
Am Montag konnte man dann auch einen letzten Tag noch eine Kunstausstellung besuchen, in der verschiedene Arten des Queer- und Transseins künstlerisch Ausdruck gefunden haben.
Denn es gibt für den Trans Day of Remembrance noch andere ja, Interpretationsarten oder Lesarten. Und zwar gibt es ganz oft die Schreibweise Trans Day of R. Und das kann verschiedene Bedeutungen haben. Zum einen heute auf jeden Fall Remembrance, also Gedenken, aber es gibt auch die Lesarten Riots oder Revenge oder Retaliation und diesen großen, weiten Begriff haben wir quasi unseren KünstlerInnen gegeben und gesagt, hey, wer Lust hat, kann ja was einreichen.
Und auf sich wirken lassen. Was sollte man jetzt vom Trans Day of Remembrance mitnehmen?
Ich glaube, mir wäre es sehr, sehr wichtig, wenn Menschen, die nicht direkt von Queerfeindlichkeit betroffen sind, aus diesen Tagen und aus dieser Sichtbarkeit eine Solidarität mitbringen. Weil man erlebt ganz oft, wenn man so Todesfälle hat, die durch die Medien gehen, dass die Medien entweder die Person mit dem alten Namen nennen und mit den falschen Pronomen und halt auch eher Hass und Falschinformationen verbreiten. Und es kommt tatsächlich vor, dass Menschen, die wo die Fälle öffentlich geworden sind und die begraben wurden, dass die Gräber geschändet wurden. Also zum Beispiel von Elanik Bayan, die ist mit 41, glaube ich, gestorben. Da wurde das Grab bis zum heutigen Tage, also sie ist vor 2 Jahren gestorben, 5-mal geschändet. Und das kann nicht sein. Es gibt Kommentare dazu, dass Menschen auf den Gräbern tanzen wollen, dass sie draufspucken wollen und das ist einfach nicht in Ordnung. Und ich finde, da sollte die Mehrheitsgesellschaft Solidarität zeigen. Also ich habe Leute gesehen, die ich jetzt nicht kannte und die hier weinend standen, das ist schon etwas, was eher ja, mich fast schon überrascht. Also, dass Menschen außerhalb der Community Mitgefühl zeigen. Aber man merkt es ja im alltäglichen Leben, dass die Solidarität nicht da ist. Auch aus der Politik nicht da ist. Und ja, ich würde mir einfach wünschen, dass das ein bisschen mehr ja, dass die Menschen einfach mehr Mitgefühl haben und mehr die Augen öffnen, was genau passiert. Und das kann man sehr unterschiedlich interpretieren.
Das war ein Rückblick zum Gedenken in Halle. Anlass war der Trans Day of Remembrance, diesen Montag, dem 20. November.
Anlässlich der abgesagten Demo in Eisenach letztes Wochenende wollen wir nochmal auf den Anlass der Demo, nämlich die rechten Hegemoniebestrebungen in Eisenach, hinweisen. Der Versuch des Errichtens einer national befreiten Zone in Eisenach hat sich insbesondere in der Kampfsportgruppe Knockout 51 und dem Bündnis AKK, also dem antikapitalistischen Kollektiv, gezeigt. Aktuell sind vor dem Oberlandesgericht in Dresden nur 4 der Neonazi-Kampfsportgruppe Knockout 51 angeschlossen. angehörende Personen angeklagt. Leon Ringel, Maximilian Andreas, Bastian Adam und Erik Krempler. Weitere Prozesse gegen Gruppenmitglieder stehen in Aussicht, unter anderem auch gegen den NPD-Funktionär Patrick Wieschke. Die Prozesse werden sich wohl noch weit in das nächste Jahr hineinziehen. Dass die Gruppe ein gewisses Ansehen in der deutschen Neonazi-Szene genoss, zeigt sich auch daran, wer zum Prozess anreiste. Es kamen Neonazi-Kader aus der ganzen Bundesrepublik, unter anderem Dortmund, Hof, Braunschweig und Wuppertal. Die Gruppe Knockout 51 entstand in Teilen auch aus Strukturen der NPD und der JN. Hierbei dürfte der Person Maximilian Reich eine besondere Bedeutung zukommen. Er hatte das AKK, also das antikapitalistische Kollektiv, 2015 gegründet und war Funktionär der JN. Knockout 51 Mitglieder wie Leon Ringel wurden nach der Rückkehr der nationalautonomen Demoblöcke zum Beispiel auch im Block des AKK in Blauen gesichtet. Die Liste an weiteren rechten Strukturen, mit denen Knockout 51 vernetzt ist, ist lang. Zum Beispiel rechte Kampfsport-Events wie Tivas oder der Kampf der Nibelungen, wo Knockout 51 auch als Unterstützer gelistet waren. Außerdem die Gruppen Adrenalin Braunschweig und Jungsturm aus Erfurt, um nur ein paar zu nennen. Zum Kreis der Eisenacher Neonazi-Gruppe Knockout 51 soll auch ein Bundeswehrsoldat gehört haben. Das geht der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Fraktion Die Linke im Bundestag hervor. Ein aktiver Bundeswehrsoldat soll demnach Bezüge zu der rechtsextremen Gruppierung haben, so heißt es in der Antwort der Bundesregierung. Ob es sich um ein Mitglied oder einen Unterstützer der Neonazi-Schläger handelt, geht aus dem Schreiben nicht hervor. Ebenfalls soll die Gruppe ihre Aktivitäten zurückgefahren haben, nachdem sie von einem Polizeibeamten vor den Ermittlungen und bevorstehenden Festnahmen gewarnt wurden. Allerdings lagen da schon umfangreichere Beweise aus den Ermittlungen des BKA vor. Die Bestrebungen, einen sogenannten Nazi-Kiez zu errichten, wie auch ein Graffiti den Bezirk benennen sollte, wollten die Mitglieder von Knockout 51 vorerst mit Raumnahme, dann mit Einschüchterungsversuchen und Gewalt und letztlich auch mit Waffen durchsetzen. Sie druckten sich Waffen mit 3D-Druckern, horteten weitere verschiedene Arten von Waffen und übten den Umgang bei Ausflügen zu Schießtrainings in Tschechien. Sie verfolgten die Strategie, gezielt Situationen zu eskalieren, beispielsweise im September 2021 in Erfurt, wo sie vor dem autonomen Jugendzentrum eine Auseinandersetzung provozieren wollten. Ein weiteres mutmaßiges Gruppenmitglied sollte das Auto laufen lassen, um gezielt mögliche Angreifer zu überfahren. Ringel wollte mit einer Machete in die BesucherInnen hineinhacken. Nur weil die BesucherInnen des Konzerts im AJZ die Neonazis nicht bemerkten, zogen sie an diesem Abend tatenlos wieder ab. All dies war für die Generalbundesstaatsanwaltschaft Grund genug, die Beschuldigten Anfang Mai wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen und terroristischen Vereinigung anzuklagen. Diese Einschätzung aber folgte das Oberlandesgericht in Jena nicht und ließ die Anklage nur unter der Maßgabe zu, dass der Strafsenat die Gruppe nach Anklage als kriminelle Vereinigung einordnete. Für eine Einstufung als terroristisch müssten Zweck und Tätigkeit der Vereinigung darauf ausgerichtet sein, Mord und Totschlag zu begehen. Dies sei aber nicht hinreichend begründet. Personen, die sich intensiver mit dem Antifa-Ost-Verfahren auseinandergesetzt haben, erinnern Leon Ringel zum Beispiel als den Betreiber des Bullseye und natürlich auch von seinen Aussagen vor Gericht in Dresden letztes Jahr. Hier logen die beiden im Zeugenstand nicht nur über ihre neonazistischen Aktivitäten, sondern machten auch interessensgeleitete Aussagen, als sie plötzlich Erinnerungen präsentierten, die an die Anklageschrift gegen Lina E. angepasst erschienen. Wenn man über den aktuellen Stand der Strukturen in Eisenach spekuliert, dann wird deutlich, dass die Strukturen bei weitem nicht zerschlagen sind. Mitglieder trafen sich mit Personen aus dem Umfeld des verbotenen Blood and Honor Netzwerk und die NPD-Immobilie Flieder Volkshaus wird weiterhin sehr gern für Konzerte von Neonazis genutzt. Zwar könnten Verurteilungen im Knockout 51-Prozess den Strukturen dort das Leben schwer machen, aber es bräuchte deutlich mehr und umfangreicheres Engagement, um dem entgegenzutreten.
An dieser Stelle erinnern wir an die Opfer rechter Gewalt. Diese Erinnerung führen wir auch in den kommenden Wochen weiter. Über das ganze Jahr hinweg möchten wir an all jene Menschen erinnern, von denen man weiß, dass sie seit 1990 durch rechte Gewalt zu Tode gekommen sind. Informationen übernehmen wir dazu unter anderem von der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch von Opferberatungsstellen und weiteren antifaschistischen Gruppen und Initiativen.
Wir erinnern an ein namentlich unbekanntes Kind. In der Nacht vom 17. November 1990 starb ein 5-jähriges Kind bei einem Brandanschlag auf ein Wohnhaus in der bayerischen Stadt Kempten. Unbekannte drangen in der Nacht in das Wohnhaus, in dem die 6-köpfige Familie S. und andere BewohnerInnen türkischer Herkunft lebten. Die Täter gossen vor den Wohnungstüren im 3. und 4. Stock brennbare Flüssigkeiten und zündeten diese an. Fast alle Bewohner des Hauses konnten sich retten. Einige von ihnen schafften es nur, weil sie aus den Fenstern sprangen und sich so schwer verletzten. Ein Familienmitglied der Familie S. versuchte noch vergeblich, seinen 5-jährigen Bruder zu retten. Das jüngste Mitglied wurde von der Feuerwehr aus dem noch brennenden Haus gebracht und starb kurze Zeit später im Krankenhaus an den Folgen einer Rauchvergiftung. Kurz nach dem Brand meldeten sich die Täter bei der Allgäuer Zeitung mit einem Bekennerschreiben, welches mit Runen und Hakenkreuzen verziert war und in dem es hieß: Der von uns verübte sehr erfolgreiche Anschlag auf das von Türken bewohnte Haus in der Füßener Straße war erst der Anfang. Die Polizei nahm nach dem Brandanschlag die Ermittlungen auf, jedoch nicht wegen Mordes oder Totschlag, sondern nur wegen Brandstiftung. Allerdings ermittelten die Beamten im Umfeld der BewohnerInnen trotz des eindeutigen Bekennerschreibens. Da die Ermittlungen zu keinem Ergebnis kamen, wurden sie eingestellt. Erst nachdem der Tagesspiegel und Zeit Online wieder über den Fall berichteten, nahm die Generalstaatsanwaltschaft München die Ermittlungen wieder auf. Die Ermittlungen sind bis heute nicht abgeschlossen. Wir erinnern an Michael Gebler. Am 20. November 1994 gerät der 18-Jährige in einem Zittauer Jugendclub während einer Party in einem Streit mit einem Gast. Wegen nationalsozialistischer Sprüche erhielt dieser Gast zuvor Hausverbot vom Zittauer Jugendclub. 50 Meter vom Clubhaus entfernt kam es dann zu einer verbalen Auseinandersetzung mit dem verbannten Gast. Im Laufe dieser Auseinandersetzung stach der bekennende Neonazi mehrmals auf Michael Gebler ein. Michael Gebler erlag später seinen schweren Verletzungen. Der Täter wird mit Verweis auf Notwehr freigesprochen. Michael Gebler wird von der Bundesregierung nicht als Opfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Alfred Salomon. Der 92-Jährige stirbt am 21. November 1992 an einem Herzinfarkt in einem Altenheim in Wülfrath. Zuvor war er von einem ehemaligen Wehrmachtsoffizier mehrfach geschlagen worden. Alfred Salomon war Holocaust-Überlebender und wurde zuvor immer wieder von anderen BewohnerInnen des Altenheims antisemitisch beleidigt und systematisch ausgegrenzt. Bis heute ist Alfred Salomon nicht staatlich als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Silvio Meyer. Der 27-Jährige gerät am 21. November 1992 mit 3 anderen Linken am Berliner U-Bahnhof Samariterstraße in eine Auseinandersetzung mit 5 Neonazis. 2 seiner Begleiter werden schwer verletzt. Er selbst wird im Laufe der Auseinandersetzung erstochen. Die Täter werden zu Jugendstrafen von 4,5 bzw. 3,5 Jahren verurteilt. Silvio Meyer wird von der Bundesregierung als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Ayşe Yılmaz, Bahir Arslan und Yeliz Arslan. Die 3 sterben am 23. November 1992 in Mölln bei einem durch Neonazis verübten Brandanschlag auf das Haus, in dem sie und weitere türkischstämmige Familien leben. Der Haupttäter wird zu lebenslanger Haft verurteilt, sein Komplize zu einer Jugendstrafe von 10 Jahren. Ayşe Yılmaz, Bahir Arslan und Yeliz Arslan werden von der Bundesregierung als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Den Opfern des rassistischen Brandanschlags von Mölln wird jedes Jahr am 23. November mit der Möllner Rede im Exil gedacht. Die diesjährige Rede findet ihr auf dem YouTube-Kanal Reclaim and Remember.
Und zum Abschluss der Antifa-Nachrichten hier noch ein paar Veranstaltungshinweise. Anlässlich zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen am 25.11. findet ab 14 Uhr eine Kundgebung in der Konradstraße 27 in Leipzig statt, mit anschließender Demonstration ab 17 Uhr für ein Ende patriarchaler Gewalt gegen Frauen, Inter-, Nicht-Binäre und Transpersonen. Auf die Straße gegen patriarchale Gewalt. Wütend, feministisch, solidarisch. Der Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt ruft am 25.11. um 15 Uhr am Steintor in Halle zur Demonstration gegen die Asylrechtsverschärfungen auf. Anlass ist die in Kürze stattfindende Abstimmung im Europäischen Parlament über die geplante massive Verschärfung des gemeinsamen europäischen Asylsystems, kurz GEAS. Die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl muss gestoppt werden. Zur Demo wird aufgerufen am 25.11. um 15 Uhr im Steintor in Halle. Auch in Berlin wird am 26.11. gegen die Abschaffung des Asylrechts in Europa demonstriert. Ort und Zeit sind noch nicht bekannt. Informieren könnt ihr euch unter stop-geas.de. Am 29. und 30. November findet in Berlin die Berliner Security Conference, kurz BSC, zum 22. Mal statt. Dort kommen jedes Jahr PolitikerInnen, hochrangige Militärs und VertreterInnen internationaler Rüstungsfirmen zusammen. Gegen diese Kriegskonferenz wird am Mittwoch, dem 29.11., 18 Uhr am Frankfurter Tor eine Demonstration geben. An diesem Freitag, dem 24.11., ist der sogenannte Black Friday. An diesem Tag treten Amazon-Beschäftigte in den Streik. Die Kampagne Berlin vs. Amazon ruft 17.30 Uhr zur Kundgebung am Amazon Tower auf, in Solidarität mit den streikenden ArbeiterInnen weltweit. Der Tech-Konzern will im Tower nächstes Jahr sein Hauptquartier beziehen. Um zu zeigen, dass Amazon nicht in Friedrichshain willkommen ist, wird am 24.11. um 17.30 Uhr zur Demonstration aufgerufen. Treffpunkt ist am U-Bahnhof Warschauer Straße. Unter dem Titel »Wie umgehen mit der AfD« veranstaltet das Institut für Politikwissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg am Mittwoch, dem 29. November 2023 um 18 Uhr am Steintor-Campus im Hörsaal 1 eine Diskussionsveranstaltung. Dort soll über die Ursachen des Erfolgs rechtspopulistischer Parteien diskutiert werden und wie Zivilgesellschaft sowie Politik mit diesen umgehen sollte. Das waren die Antifa-Nachrichten für den 23. November 2023. Bleibt stabil!